Herzlich willkommen bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol, sagt Ihnen Doris Frey. Schön, dass Sie alle mit dabei sind. Manchmal, da greift Gott sehr unmittelbar und unmissverständlich in die Lebensgeschichte von Menschen ein. Denken wir nur an den heiligen Paulus. Als Saulus, der die Christen bis aufs Blut verfolgt, schmeißt Gott ihn buchstäblich vor den Toren von Damaskus vom Hohen Ross. Und aus dem Verfolger Saulus wird Paulus, der wohl größte Völkerapostel aller Zeiten. Oder nehmen wir zum Beispiel den Kirchenvater aus dem 4. Jahrhundert, den heiligen Augustinus. In seinen jungen Jahren meilenweit entfernt von dem, was man von einem Kirchenvater erwarten würde. Doch in einer intellektuellen, psychischen und körperlichen Krise macht er eine Gotteserfahrung, die sein ganzes Leben komplett verändert. Und schließlich wird er Kirchenvater. Ja, werden Sie jetzt sagen und vielleicht einige von Ihnen denken, das war halt in der Urkirche so und in den frühen Jahrhunderten. Aber heute, ja, solche Gotteserfahrungen, die ein ganzes Leben von Grund auf verändern, Menschen sprichwörtlich wie einen Sack umkehren, die gibt's auch heute noch. Ein Beispiel gefällig? Bitteschön. Dario Pizzano, ein junger Mann aus Göttingen, Jahrgang 1974, Autor des Buches Exzess, meine zwei Leben. Früher war Dario Pizzano Eventmanager, Clubbetreiber und DJ. Mit 20 Jahren ist sein Lebensmotto: Wenn ich schon eines Tages sterben muss, dann nehme ich mir jetzt auch alles, was ich vor dem großen Abgang bekommen kann. Alles. Alles, das heißt Sex, Drogen, Party ohne Ende. Ich zitiere an dieser Stelle kurz aus seinem Buch, das im März 2010 erschienen ist. Zitat: Eine tödliche kleine Weile ist die Welt des Dario P. in Ordnung. Er ist jetzt Gott. Ein geiler, dreckiger, kleiner Provinzgott von Gnaden seiner Majestät der Drogen, der sich für allmächtig hält, weil er für 1.000 Mark hinter einem Hightech-Schaltpult sein Universum dirigiert und ihm ein paar gutgläubige junge Damen ihre Körper schenken und ihm am liebsten auch noch ihre Seele verschreiben würden. Zitat Ende. Ich blättere mal 10 Seiten weiter im selben Buch von Dario Pizzano und ich zitiere ein weiteres Mal. Da heißt es dann, Zitat: Dario, das ist heute ein junger Mann mit neuen christlichen Werten, dazu ein glücklicher, fürsorglicher Vater. Er hat ein durch tiefes Leiden geweitetes Herz. Er hat Glauben, möchte noch mehr davon. In seiner verwüsteten Seele ist endlich Liebe. Was mit ihm geschehen ist und was noch geschehen wird, ist ein echtes Wunder. Zitat Ende. Es ist ein echtes Wunder und wie dieses Wunder geschah, das erzählt uns heute Dario Pizzano selber. Ich freue mich sehr, dass er heute bei uns zu Gast ist. Hallo Dario.
Ja, freue mich auch, bei dir, bei Ihnen sein zu dürfen. Hallo liebe Doris.
Ja, liebe Zuhörer, Sie merken es schon, Dario und ich sind per Du und es sei uns gegönnt, dass wir das auch in der Sendung bleiben dürfen. Wir kennen uns schon längere Zeit und deshalb erlauben wir uns beim vertrauten Du zu bleiben. Ja, Dario, herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Die Freude ist riesengroß, dass wir dich gewinnen konnten, heute dein Zeugnis des Lebens auch uns zu erzählen. Es ist ja nicht so, dass das gerade so locker und einfach mal geht, sondern es ist auch ein Wagnis, gerade im Radio, man kennt die Leute nicht. Deshalb auch Dankeschön, dass du dich dazu bereit erklärt hast. Wir werden heute einiges von deinem sehr ereignisreichen Leben erfahren. Aber bevor wir jetzt zurückblicken in dein Leben, noch ein kurzer Blick in die Gegenwart. Wie sieht denn dein Leben heute aus, Dario?
Ja, also ich stehe im Moment im Dienst der katholischen Kirche, bin als Referent für Erwachsenenbildung im Bistum Erfurt beschäftigt und auch mit einer weiteren halben Stelle als Missio-Referent, also Referent für weltkirchliche Angelegenheiten hier im Bistum Erfurt tätig und ja, Familienvater, 3 Kinder, klingt alles nach einer guten gutbürgerlichen Sozialisation, nicht wahr?
Ja, genau. Und wenn dir jemand vor 10 Jahren gesagt hätte, dass du diese Sätze heute in einem katholischen Radiosender sagst, dass du bis dahin dann auch schon ein Buch geschrieben hast, durch die Lande reist, Zeugnis von deinem Glauben und deinem Leben mit Gott gibst, ja, was hättest du vor 10 Jahren zur Antwort gegeben?
Ja, also es ist bis heute und auch in diesem jetzigen Moment immer noch für mich immer wieder ein Wunder. Ich hätte ihn für verrückt erklärt. Ich hätte ihn damals wahrscheinlich gesagt, also du hast wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ich hätte das, also das war für mich damals so weit weg. Ich sage das manchmal so ein bisschen spaßeshalber, wie für den Fußballer das Frauenballett, ja, also so völlig undenkbar. Ich hatte mit Kirche, Glaube, Kirche, Gott nichts am Hut, und das war für mich also wirklich sehr, sehr weit weg, undenkbar eigentlich.
Ja, wie sah dein Leben damals aus? Wir haben es gehört, du warst DJ, Eventmanager. Ja. Wie sah dein Leben aus? Woraus hast du denn damals den Sinn bezogen?
Ja, sagen wir es so, ich habe mir ständig versucht, selber Sinn in irgendeiner Form zu schaffen, ja, irgendwo einen Sinn zu erkennen. Das war mir einfach immer nicht von Kindheit an eigentlich nicht klar, was ist denn eigentlich der Sinn des Lebens? Was ist denn Grund meines Lebens? Ich bin in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen, Scheidungskind und mehrere Stiefväter, die auch gewalttätig waren und schlimme Dinge auch zu Hause erlebt. Und ja, und für mich war es immer unglaublich schwierig, was ist der Sinn des Lebens? Ich hatte auch in Familie nichts mit Glaube und solchen Dingen zu tun, nichts davon gehört. Für mich war es immer auch eine drängende Frage, was kommt eigentlich nach dem Tod? Ich hatte eine große panische Angst vor dem Tod, vor dem Ende, dass da einfach nichts ist. Ich habe das als kleines Kind schon irgendwo realisiert. Ich muss ja eines Tages mal sterben. Und das hat mir so eine unglaubliche panische Angst bereitet. Ich bin jede Nacht mit unglaublichen Ängsten, Schweißausbrüchen ins Bett gegangen, habe immer gedacht, oh mein Gott, wenn ich eines Tages mal sterben muss, ich bin einfach nicht mehr da. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Und diese drängende Frage nach dem Sinn des Lebens, des Ganzen, was kommt nach dem Tod, was ist das Leben überhaupt, das hat mich eigentlich immer mehr in so Extreme hineingeführt. Ich habe mir einfach versucht, irgendwo in dieser Welt etwas zu holen, was mir diesen Sinn geben könnte, was mir irgendwie ein gutes Gefühl im Herzen vermitteln könnte. Und da war eigentlich immer nur Angst, Hoffnungslosigkeit, also Gott in meinem Leben nicht zu erkennen, das hieß für mich so an innerer Einsamkeit zu implodieren. Meine Ängste und Süchte fraßen mich auf. Ich bin einfach ein ganz, ganz einsamer junger Mann gewesen, der dann in allen Dingen irgendwo versucht hat, sich einen Sinn zu schaffen. Ja, und das waren dann, du hast es schon ja auch angedeutet, für mich eine komische Vorstellung von einem erfüllten Leben, von sinnerfüllten Leben. Das waren dann ja Drogenerfahrungen, sexuelle Ausschweifungen, Partys, ja, also für mich eine komische Vorstellung zwar, aber für mich war das damals mein Leben. Der Gedanke, wenn ich nur ein Leben habe und dann maximal 50, 60 Jahre alt werde, dann will ich mir auch von dieser Welt nehmen, was ich kriegen kann, ja. Also ich habe diese Welt eigentlich völlig überfordert mit meinen Wünschen.
Und dich selber wahrscheinlich auch.
Oh ja, oh ja.
Aber du warst ja nicht, ich meine, du warst erfolgreich. Es war nicht so, dass du jetzt, wie viele, die den Drogen verfallen, die suchtkrank sind, die dann absteigen, auch sozial, sondern bei dir war sozial eigentlich schon so, dass du der Partykönig warst, sage ich jetzt mal.
Ja, also das ist auch so im Rückblick. Also Søren Kierkegaard hat mal gesagt, wir leben unser Leben vorwärts, aber verstehen tun wir es rückwärts, ja. Mhm. Und natürlich in der Retrospektive habe ich auch gemerkt, ich bin auch vielen Menschen begegnet, als ich in Berührung mit Drogen kam, wo ich dachte, hoppala, das sind ja jetzt gar nicht Menschen, die irgendwo verwahrlost, wie man manchmal so Bilder vor Augen hat, auf der Parkbank liegend mit der Spritze im Arm, ja, sondern mitten in der Gesellschaft waren das Menschen, die da diese sogenannten Partydrogen genommen haben und in der Woche ganz normal ihrem Alltag nachgegangen sind. Und ich habe gedacht, na, wenn man das so kontrollieren kann und wenn die Drogen tatsächlich so kontrollierbar sind, dann möchte ich das auch haben, und dann kann ich eine gute Mischung aus bisschen Arbeit, bisschen Spaß und das Leben in irgendeiner Form genießen. Und somit war das dann aber auch natürlich viel Fassade, ja. Also es hat auch immer mehr Kraft gekostet, nach außen diesen Strahlemann, diesen Partymann aufrechtzuerhalten, ja. Also es war natürlich, ich hatte zwei Gesichter. Eines für die Gesellschaft nach draußen, und hinter der Fassade wohnte eigentlich die schiere Verzweiflung, ja. Also die große, eigentlich große Angst und auch immer wieder drängende Frage, was ist eigentlich der Sinn deines Lebens? Das war eigentlich immer, und das habe ich immer mehr betäubt mit diesen Drogen, mit diesen Partys, nach außen immer wieder diesen Strahlemann gespielt. Und es war auch für viele Menschen ein Schock im Nachhinein, als ich dann auch das Buch veröffentlichte und auch so offensiv dann plötzlich mit dieser für manche so schockierenden Wahrheit plötzlich nach draußen gegangen bin. Das war ja gar nicht so, wie es viele mich so wahrgenommen hatten. Ja? Also das war tatsächlich so. Ich war mitten in der Gesellschaft, aber eigentlich seelisch ziemlich runtergekommen, ja.
Aber das ist ja etwas, was du schon ganz lange in deinem Leben gekannt hast, diese Fassade. Ja. Wenn man das Buch liest, schon als Kind, dass du sagst, warum sieht niemand, wie es mir wirklich geht?
Ja. Ja.
Denkst du, dass du da vielleicht auch zu wenig gezeigt hast? Ich meine, man kann es dann nicht zeigen, wie es einem wirklich geht, und trotzdem ist es ein totaler innerer Schrei, warum sieht es denn niemand?
Ja, ich glaube, das ist auch so wie natürlich der Grund, dass einfach da kein familiäres Umfeld war, in dem man sich wirklich mal gegenüber dem anderen öffnen konnte, in dem man sich in seinem Leid offenbaren konnte. Ja, da gab es eben, wir hören immer so schön Patchwork, das ist heute modern. Ja, also ich denke, wir sollten keine Menschen verurteilen und dürfen das auch nicht, wenn Beziehungen scheitern. Aber wenn wir anfangen, Patchwork als modern zu bezeichnen, also dann schreie ich auf und sage, das ist eine Lüge. Ja, weil es produziert nichts anderes als zerrissene Kinderseelen, die letztlich in unglaubliche Loyalitätskonflikte kommen, die eigentlich nur noch ums nackte Überleben kämpfen, und es gibt eben nicht mehr diesen wirklichen diesen heiligen Bund, wo man einfach zueinander steht, wo man Liebe erfährt, wo Gespräch ist, wo Kommunikation ist, wo Beziehung ist, sondern es ist nur noch Stückwerk im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt Patchwork. Und so war es auch bei mir. Ich hatte keine familiäre Situation mehr, ich konnte kein Vertrauen schöpfen, und vor allem war für mich auch klar, und das schon irgendwo als junger Bengel, der Gedanke, nun gut, diese Frage, die ich da habe, und diese große Angst, was kommt denn eigentlich nach dem Tod, was ist denn eigentlich der Sinn des Lebens, da war für mich klar, ich kann mit gar keinem Menschen darüber reden, denn letztlich ist jeder Mensch in der gleichen Situation wie ich, sitzen alle in einem Boot, wir alle müssen eines Tages mal sterben, und somit habe ich als Kind gedacht, dann brauche ich gar keinen Menschen fragen, weil der ja letztlich in derselben Situation ist wie ich und mir nicht helfen kann. Also das waren so Gedanken, die sich dann einfach so festgesetzt hatten, und auch Ängste, die sich dann so manifestierten. Und dann war für mich klar, ab jetzt mache ich mein Herz dicht, und es wurde immer härter gemacht, immer kälter gemacht, weil ich einfach mir nicht vorstellen konnte, dass mir jemand mit dieser Problematik und mit dieser drängenden Frage überhaupt helfen könnte. Und somit habe ich immer mehr dicht gemacht und bin immer mehr ein Schauspieler geworden, ja.
Was dich letztlich aber auch überleben ließ,
ja.
Im Nachhinein gesehen.
Richtig.
Wenn du jetzt zurückblickst, schwierige Kindheit, Jugend, dann die Drogen. Welchen Punkt deines Lebens würdest du aus heutiger Sicht als wirklich deinen Tiefstpunkt beschreiben?
Ja, der Tiefstpunkt war eigentlich auch gleichzeitig der Höhepunkt, ja. Also eigentlich das Kreuz. Da finden wir auch genau diese Stelle, eigentlich die letzte. Ja, wir schmeißen sozusagen das Leben selbst raus, und gleichzeitig siegt es trotzdem. Also so war es auch bei mir. Ich hatte eigentlich mit 31 Jahren, nachdem noch viele, viele schlimme Dinge passiert sind, wo ich auch vor allem auch ich selbst mich in den Biografien anderer Menschen schuldig gemacht hatte, ja. Wir geben ja stets weiter, was wir selbst empfangen haben. Und ich hatte viele, viele Wunden empfangen, hatte viel, viel Schlimmes erlebt und habe aber genau das auch weitergegeben an andere, in andere Beziehungen hineingegeben, habe mich schuldig gemacht. Und das war für mich auch etwas ganz, ganz Furchtbares, weil ich wirklich diese reale Größe Schuld in meinem Leben spürte und ich wusste nicht, wohin damit. Es gab dann noch ein paar Schicksalsschläge, Tod meiner Großmutter, Tod meines Großvaters innerhalb von kürzester Zeit. Und ich dachte, ja, wo gehen die hin? Ja, also wirklich, ich finde auch nicht die Antwort. Ich war mittlerweile 31 Jahre, zwei uneheliche Kinder, gescheiterte Beziehungen, Der Arbeitsalltag lief nicht mehr, meine Kräfte ließen nach, ich hatte keine Kraft mehr. Und ich war dann wirklich an einem absoluten Tiefpunkt, 31 Jahre alt, und habe das erste Mal in meinem Leben darüber nachgedacht, das zu tun, wovor ich eigentlich am meisten Angst hatte. Ich hatte mir wirklich gedacht, das Leben zu nehmen. Hm. Und saß dabei im Auto und habe wirklich diesen Gedanken, also nicht nur sinnbildlich gehabt, lass doch einfach los, ja. Lass doch die Hände einfach los vom Lenkrad deines Lebens, und ich kann einfach nicht mehr. Ja. Es war einfach das absolute Nichts, es war nichts mehr da.
Das war im Jahr 2005, wie du es in deinem Buch beschreibst. Und was ist dann passiert? Hast du losgelassen?
Ja. Ja, also ich versuche das ja auch im Buch irgendwo zu sagen, bis heute kann ich es nicht wirklich mit Gedanken einholen, kann es auch nicht mit wirklichen Bildern greifen oder beschreiben, denn es war etwas, was natürlich irgendwo auch nicht von dieser Welt war. Es war ein wirklicher Hilfeschrei, der aus tiefster Seele kam, und ich sprach noch, das weiß ich noch, diesen Satz, in dieser tiefsten Verzweiflung, in dieser Dunkelheit meines Lebens, also wo meine Seele wirklich absolut tief traurig und dunkel war, im Dunkeln war, habe ich einfach diesen Satz plötzlich gesprochen, mein Gott, ich kann nicht mehr. Mein Gott, ich kann einfach nicht mehr. Und habe ja eigentlich gar keinen Glauben und sage irgendwie, mein Gott, ich kann nicht mehr. Und plötzlich trifft es mich Licht, Freude, Liebe und ein allumfassendes Erkennen. Und ich musste das Auto anhalten, bin rechts rangefahren und es hörte nicht auf. Es schoss in mich ein Glück, Freude, Liebe, Wärme, Licht, immer mehr, immer tiefer. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, was ist das? Ja, ich drehe ich jetzt durch. Ja, aber ich war in meinem Leben nie bei mir, so wie ich in diesem Moment bei mir war. Ja, es gibt diese wunderbare Stelle im Alten Testament, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ja, plötzlich fühlte ich mich angesprochen, gesehen, geliebt, angenommen. Und es ging 20 Minuten lang, hörte das nicht auf, es strömte in mich ein, lauter Freude, Glück, Liebe und Wärme. Und mir liefen die Tränen, ja, mein eiskaltes Herz ist innerhalb von Sekunden aufgeplatzt, ja. Und ich heulte dann nur, also wirklich mein ganzes Leben raus, alle Schleusen gingen auf. Und ich habe einfach nur noch geheult und plötzlich hörte ich die Stimme in mir, wie in meinem Herzen, es ist doch nicht, wie du denkst, ich bin dein Vater. Und ja, da habe ich, ich habe nur noch geheult und das ist einfach auch bis heute für mich ein Moment, den ich nie wieder vergessen kann, der mein ganzes Leben, meine gesamte Existenz in ein neues Licht verwandelt hat, in eine neue. Ja, ich würde sagen, es war der Moment, in dem ein neuer Geist in mich kam. Ja.
Und wohin bist du mit diesen Gedanken? Ich stelle mir das recht schwer vor, wenn man so eine Gotteserfahrung macht und in deinem Umfeld war jetzt nicht gerade jemand, der dich da wahrscheinlich gut verstanden hätte. Wohin damit?
Ja, also erstmal kann man klar sagen, also so wirklich klar denken ging da nicht mehr. Ja. Also das war einfach ein Einbruch einer Wirklichkeit, die ja derart groß war. Also ich bin wirklich völlig neben mir stehend dann irgendwie weitergefahren, bin dann plötzlich habe ich mich im Lokal meines Vaters wiedergefunden, der in der Gastronomie arbeitet hat, so ein Lokal. Und ich bin dann wie ferngesteuert auf einen Tisch zugegangen und ich kannte dieses Paar nicht, die zwei, dreimal in der Stadt so gesehen, war mir überhaupt nicht bekannt, bin aber auf den Tisch zugegangen und habe dann irgendwie gesagt, also ja, entschuldigung, kann ich mal mit Ihnen reden, und habe aber gleichzeitig innerlich gedacht, ja, spinnst du, ja, was willst du jetzt? Und gleichzeitig hörte ich immer, sprich sie an, ja. Und ich sagte, dann platzt es irgendwie so aus mir raus, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, ich habe gerade Gott gesehen, ja, oder irgendwas. Der guckt mich an und sagt, ja, ich glaube dir, ja. Und ich habe gesagt, was? Also ich habe gedacht, erstmal holen die jetzt die weiße Zwangsjacke, ja. Also wie kann man so einen Satz sagen und irgendwie von Gott plötzlich so anfangen zu reden. Und der gleich, ja, ich verstehe dich und so. Und das war für mich erstmal eine Antwort, die war erstmal sowas von, dass ich hätte eher das Gegenteil erwartet. Ja. Dann wäre alles gut gewesen. Aber dass er auch noch Verständnis gezeigt hat. Na gut, ich bin dann aufgestanden, er hatte mir dann eine Karte gegeben, wir haben noch ein paar Sätze gewechselt, bin raus. Er hat mir eine Karte zugesteckt und hat gesagt, du kannst dich jederzeit melden. Und ich bin dann nach Hause gefahren und dann hat es erstmal überhaupt nicht aufgehört. Freude, Glück, Liebe, ja. So wie ich es nie in meinem Leben vorher erlebt hatte. Ich habe gesagt, es darf bloß nie wieder weggehen. Dieses Gefühl, diese Gewissheit, es gibt Gott und der kennt dich und der liebt dich, ja. Und das ist doch unglaublich, ja. Und das war einfach, ich lag auf meinem Bett, ich weiß es noch, und es hörte nicht auf und es strömte durch und ja, und abends hatte ich dann in meinem Lokal, als ich da als Geschäftsführer gearbeitet habe, eine Jägermeisterparty und also das totale Kontrastprogramm sozusagen und habe dann geguckt, du trinkst mal Alkohol, ob das Gefühl jetzt weggeht. Wie ist das, wenn du jetzt Alkohol trinkst? Ist das vielleicht doch nur ein Gefühl, das dann wieder weggeht? Naja, und das Gegenteil war der Fall. Noch mehr quoll mein Herz über und ich bin dann zu meinen Gästen gegangen und habe gesagt, ich habe heute Gott gesehen. Es gibt Gott wirklich. Er liebt euch. Er liebt uns alle. Ja, es gibt diesen Gott. Und die haben alle gesagt, naja, der hat jetzt
einen Jägermeister zu viel erwischt.
Genau. Und ich war aber dann so gewiss und ich konnte nicht mehr aufhören, das davon zu reden. Ja, es war einfach, als wenn man das Mittel gegen Krebs, AIDS, alles, ja, und du musst es doch den Menschen sagen. Ja, ich kann unmöglich schweigen. Das muss ich doch sagen. Und ich bin dann nachts um 4 irgendwann zu Hause gewesen, habe mich hingelegt, plötzlich die Augen aufgemacht, diese Karte mir von diesem Mann genommen und es stellte sich heraus, dass es ein Priester war. Christliche Lebensberatung und so weiter. Das gibt's doch gar nicht. Ja. Und bin dann ans Internet gegangen und habe da das erste Mal eigentlich in meinem Leben die ganze Wahrheit aufgeschrieben, ja. Hab mir eine E-Mail von ihm da, stand dabei, E-Mail-Adresse eingegeben und habe dort erstmalig alles aufgeschrieben, meine Lügen, meine Schuld, meine verzweifelte Suche, meine Schauspielerei, dass meine Seele am Ende ist und jetzt plötzlich bin ich auch noch Gott begegnet, drehe ich jetzt völlig durch, ja, was ist das, was da los ist? Und also im Grunde genommen habe ich da eigentlich das erste Mal gebeichtet, per Internet sozusagen. Und habe mich dann hingelegt, war erstmal völlig erleichtert und hatte morgens früh von diesem Mann schon eine Antwort. Ja, glaub mir, ich weiß, wovon du redest und lass dich einladen auf das Abenteuer des Glaubens. Und also eine so glasklare, tolle Antwort. Ich habe gesagt, was ist das? So was Faszinierendes und ich muss diesen Mann kennenlernen. Und ja, so ist es dann gekommen, dass dieser Mann mir im Grunde auch wieder in der Retrospektive von Gott an die Seite gestellt war, um mir einfach die ganze Heilsgeschichte Gottes mal zu erklären. Ja, er war ist ein hochgebildeter Theologe gewesen, der das mir wunderbar alles erklären konnte und der gesagt hat, also wenn du Gott begegnet bist, dann bist du auch Jesus begegnet. Das ist so seine irdische Hausadresse. Mhm. Ja? Mhm. Und dann habe ich gesagt, was, Jesus? Und nein, das war irgendwie, das ist was anderes und das kann ich nicht so richtig greifen und Vater und dann sagt er, doch, wenn du Gott begegnet bist, dann bist du auch Jesus begegnet. Und ihm sei Jesus begegnet vor 12 Jahren. Da habe ich gesagt, um Gottes Willen, bin ich jetzt in einer Sekte gelandet. Ja? Also es war für mich erstmal so völlig, ich hatte völlig klischeehafte Vorstellungen von Jesus, Christen. Und da habe ich gesagt, Gott, nee. Und dann, ich muss das alles erstmal studieren. Und hast du Bücher für mich? Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, hast du denn auch die Bibel? Und ich so, um Himmels Willen, was soll ich mit so einem alten Schinken, ja? Gib mir irgendwas Modernes, ja? Irgendwas, was heute wichtig ist. Und er sagt, na, nimm doch auch mal die Bibel mit. Na gut, habe ich die Bibel mitgenommen, aber auch Guardini, Chesterton und solche Leute, C.S. Lewis und so. Und bin dann nach Hause gekommen und habe dann aber als erstes die Bibel aufgeschlagen. Mhm. Und plötzlich war es mir, als wenn Jesus direkt mit mir im Raum steht, ja? Komm her zu mir, der du mit Mühsal beladen bist. Mein Joch ist leicht und drückt nicht. Ich werde dir Ruhe verschaffen. Ich bin das Licht der Welt. Folge mir nach. Und du wirst nicht mehr wandeln in der Finsternis. Und plötzlich war es so klar. Es war dieselbe Stimme, die auf der Straße da war. War in Jesus gegenwärtig. Und ich habe gespürt, das ist Gott. Und dann bin ich auf die Knie gegangen vor meinem Gott und habe gesagt, Herr, ich wusste nicht, dass es dich gibt, dass du lebst. Vergib mir all meine Schuld. Ich hatte keine Ahnung. Ich möchte dir ab heute mein Leben übergeben. Lass mich ein Werkzeug des Friedens sein. Tue, was du willst mit mir. Und ja, dann gab es kein großes Feuerwerk, aber eine riesengroße Last fiel von mir ab. Und das große Abenteuer hat begonnen.
An dieser Stelle machen wir eine kurze Pause zum Durchatmen, liebe Zuhörer. Da hat das Abenteuer begonnen. das Abenteuer weiterging nach der nächsten Musik. Als Lied hören wir nun »Mein ganzes Leben gebe ich dir«.
Ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin.
Radio Horeb. Zu Gast bei uns ist heute der Buchautor Dario Pizzano. Er gibt uns ein Zeugnis seines Lebens. Ein Leben, auf dem er lange Jahre auf der Überholspur unterwegs war, erfolgreicher Manager eines Musikclubs, der nichts ausgelassen hat, in keinerlei Hinsicht, dann der Zusammenbruch und der Tiefpunkt seines Lebens, an dem er wirklich auch lebensmüde war, dem Leben ein Ende bereiten wollte, wird zum Wendepunkt. Dario Pizzano ist im Jahr 2005, so kann man sagen, Gott begegnet, natürlich nicht erscheinungsmäßig, nicht, dass Sie jetzt denken, Gott ist ihm leibhaftig erschienen, aber doch sehr spürbar, sehr erfahrbar. Ja, Dario, 2005 dann dieses Erlebnis, diese Gotteserfahrung. Wie ging es dann weiter? Warst du zu diesem Zeitpunkt getauft? Warst du... Du hast gesagt, dass du den Glauben so in der Familie nicht mitbekommen hast. Wie ging es glaubensmäßig dann weiter?
Ja, also getauft war ich. Das ist nochmal ganz klar dazu zu sagen. Aber danach habe ich, wie gesagt, keine Kirche erstmal mehr von innen gesehen, obwohl im katholischen Eichsfeld aufgewachsen, interessanterweise. Also nahezu gar nichts mit kirchlichem Leben oder solchen Dingen eben in Berührung gewesen. Ja, für mich ging es dann so weiter, dass ich, nachdem ich ja Christus mein Leben gegeben hatte, ist interessanterweise erst einmal Folgendes passiert. Es ist alles kaputt gegangen. Alles, was vorher mein Leben bestimmt hatte, war plötzlich nur noch Schall und Rauch. Ich habe plötzlich überhaupt nicht mehr verstanden, was tue ich hier. Ich veranstalte Partys gegen Geld. Ich verstand den Weg meines Vaters nicht mehr. Ich hatte in einer Beziehung gelebt und plötzlich war ich völlig geschockt und bekam den Gedanken ins Herz, das ist ja gar nicht meine Frau. Ja, ich konnte plötzlich auch sexuell überhaupt nicht mehr. Alles, was ich vorher getan hatte, war plötzlich, ging völlig kaputt. Und ich hab gedacht, was ist das denn jetzt? Also Jesus, das machst du also mit dem Leben, du machst erstmal alles kaputt, ja? Also dann drohte ich wieder in so eine Art Nervenzusammenbruch zu kommen, weil ich einfach das nicht mehr zusammengekriegt habe. Diese tiefe Gotteserfahrung und mein altes Leben. Und habe mich dann für einige Tage in ein Kloster der Zisterzienser zurückgezogen, um einfach Klarheit zu bekommen, um endlich mal auch Ruhe zu bekommen. Ja, also Saint-Exupéry sagt, nur in der Stille kann die Wahrheit Früchte ansetzen.
Aber wie kamst du gerade auf ein Kloster?
Ja, das hatte mit dem Priester zu tun, den ich kennengelernt hatte, der mal ein ehemaliger Mönch der Zisterzienser war und der mir einfach den Rat gegeben hat, geh nochmal in die Stille, geh mal dorthin. Und auch mein bester Freund damals, der Jörg Knapp, die waren damals da zusammen und die haben mir den Rat gegeben, geh raus, geh in ein Kloster. Und da bin ich einfach diesem Rat gefolgt. Manchmal muss man sich einfach mal gehorsam sein. Und das war ich in dem Fall und bin dann wirklich in die Stille gegangen und habe dann versucht, tief zu hören, was willst du von mir? Was hat dieser Ruf zu bedeuten? Warum geht es in meinem Leben jetzt nicht weiter? Und er wurde mir eigentlich so eindrücklich und sehr eindringlich auch deutlich vor Augen geführt im Gebet, auch in geistlichen Gesprächen, dass ich mein altes Leben wirklich komplett hinter mir lassen soll und nur noch für ihn gehen soll. Und das war natürlich nicht ganz einfach. Ich habe dann fast noch ein Jahr mit mir gerungen und habe dann aber tatsächlich die Entscheidung getroffen, nachdem ich auch einfach nochmal das Wort des Herrn, kümmere dich um das Reich Gottes, der Rest wird dir dazugegeben, einfach nochmal stark vor Augen stehen hatte und habe dann wirklich alles abgegeben. Habe dann den Laden aufgegeben, habe dann auch aufs Erbe verzichtet, habe meine Beziehung beendet, Auto verkauft, Wohnung weg und habe alles weggegeben und habe dann angefangen, ein Theologiestudium per Fernstudium zu machen und war dann plötzlich so perplex, weil alles, was dort stand, ist mir passiert. Ich konnte plötzlich meine gesamte Biografie in diesem Studium spiegeln. Es gibt ja viele Menschen, die ein Theologiestudium beginnen in der Hoffnung, dass sie eine Gotteserfahrung machen, ja, oder dass sie Gott irgendwie kennenlernen. Und leider ist es häufig so, dass es eher dann der Fall ist, dass sie dann, Søren Kierkegaard hat das auch immer gesagt, also die einfachste Weise, vor Gott davon zu laufen, ist Theologie zu studieren. da gibt es auch viele, die dann leider von der Fahne gehen, weil ihnen das dann irgendwie so trocken ist. Und bei mir war es andersrum. Bei mir war es, ich hatte diese Erfahrung und alles, was da stand, war die Wahrheit. Ja? Mhm. Und ich habe gedacht, hier muss ich folgen und hier muss ich einfach weitermachen. Wir haben alle Leute abgeraten von außen. Jeder hat gesagt, was willst du damit? Damit kannst du nichts anfangen. Damit kannst du dein Leben nicht beschreiten. Und ich habe einfach tief gewusst, das will Gott von mir, dass ich das jetzt studiere, dass ich jetzt diesen Weg folge. Und ich habe mich dann einfach mit einfachen Aushilfsjobs über Wasser gehalten und bin immer mehr dieser Spur gefolgt. Und ja, dann kam es dann zu dieser Buchgeschichte, dass ich dann auch mein ganzes Leben plötzlich aufgeschrieben habe und auch in dieser Zeit dann auch mich habe firmen lassen mit 120 Jugendlichen in meiner Heimatstadt, was auch ein sehr ungewöhnliches Ereignis dann natürlich war.
Jetzt nochmals zurück, du hast gesagt, du hast alles aufgegeben, dein ganzes Leben im Prinzip. Das hört sich jetzt so leicht und locker an. Aber ich stelle mir vor, man steht dann ja auch alleine da. Oder wie haben deine Freunde, deine Umgebung reagiert? Das kann doch niemand verstehen.
Ja, also das ist natürlich ganz, ganz unterschiedlich gewesen. Also viele haben natürlich gesagt, also der hat doch jetzt wieder einen Knall, der hat da wieder mal eine seiner Ideen. Ja, jetzt macht er hier den heiligen Franziskus vom Eichsfeld, ne, und demnächst geht er mal wieder ins Dschungelcamp oder so. Das waren natürlich viel auch Geschmunzel und auch Lästereien und so weiter. Und das hat mich aber überhaupt nicht mehr berührt. Also früher habe ich immer darüber nachgedacht, was denken wohl andere Menschen über mich. Und das war völlig fort. Ja, ich bin diesem Ruf, ich konnte gar nicht mehr anders. Ich bin da auch regelrecht rausgezogen worden aus meinem alten Leben durch diese Liebe, durch diese Wahrheit, durch diese, ja, das hat mich einfach regelrecht herausgeführt. Und es gab auch einige, die irgendwann gemerkt haben, nee, da ist jetzt tatsächlich was anders. Der verändert sich tatsächlich. Da ist irgendwie, da scheint irgendwie irgendwas doch dran zu sein. Als sie dann auch gemerkt haben, Mensch, der studiert jetzt, der lässt sich firmen und so. Da ging es dann schon so, dass es auch Freunde gab, die, ohne dass sie jetzt auch Christen wirklich gewesen wären, dass sie mich dann plötzlich weiter mit großer Wertschätzung auch begleitet haben. Aber viele haben natürlich auch einfach sich abgewendet. Also auch da, Johnny Cash hat mal gesagt, wenn du Christ wirst, dann wirst du Freunde verlieren. Nicht, weil du es willst, sondern weil du es nötig hast. Sondern es ist auch ganz wichtig gewesen. Ja, wenn ich da wirklich auf jeden gehört hätte, wenn ich jeden hätte wieder zufriedenstellen wollen, dann hätte ich nicht in diese Freiheit und in diese Wahrheit gefunden, in die ich heute habe kommen dürfen.
Ein Satz, der mich sehr berührt in deinem Buch, war auch der Satz, erst als ich Gott erkannte, wurde ich Mensch. Was brachte denn diese Erkenntnis Gottes ganz speziell für dich, ganz persönlich mit sich?
Ja, das ist eigentlich so ein bisschen adaptiert von Romano Guardini, den ich heute sehr verehre, der Religionsphilosoph, der eben mal gesagt hat, den Mensch erkennt nur, wer von Gott weiß, ja? Also das ist das Entscheidende. Ich habe vorher überhaupt nicht gewusst, also ich sage das jetzt auch mal ganz, ganz salopp, ich habe bis vor 5, 6 Jahren nicht mal gewusst, dass ich eine Seele habe. Ich weiß von vielen Menschen, die nicht um ihr eigenes geistiges Fundament heutzutage noch wissen. Welcher Arzt spricht noch von Seele, von Unsterblichkeit, von Gerufensein, ja, von Geschöpfsein und solchen Dingen, ja. Das war für mich plötzlich die Erkenntnis, erst als ich Gott erkannte, wusste ich, wer ich bin, ja, dass ich ein geliebtes Kind bin, dass ich gerufen bin, dass ich angenommen bin, dass ich einen Plan habe, den Gott für mich bereitet hat, dem ich folgen kann, meiner Berufung, die ich zu finden habe. Das waren alles Dinge. Vorher war das ja alles, ich sage das häufig, wie so ein Navigationsgerät auch, ja. Man fuhr nach rechts, man fuhr nach links, aber keiner hat ein Ziel eingegeben, ja. Und das war ja völlig, das war ja ein Leben, ich sage das ganz bewusst, also für mich ein Leben ohne Gott ist kein Leben. Ja? Es ist letztlich ein Funktionieren. Ja? Es ist ein Funktionieren, es ist ein sich in irgendeiner Weise arrangieren. Aber für mich war diese unglaubliche Sehnsucht, diese drängende geistige Frage, da muss doch noch mehr sein. Das ist ja auch etwas, denke ich, was Gott in unsere Herzen gelegt hat, damit wir ihn suchen. Ja? Wenn ich Durst habe, dann weiß ich, wenn ich was trinke, dann ist das gelöscht. Wenn ich Hunger habe, dann weiß ich, wenn ich was esse, dann bin ich satt. Ja? Und wenn ich diese Sehnsucht habe nach dieser Wahrheit, nach dieser letzten Frage, dann muss doch da auch eine Antwort sein. Ja? Und die ist Gott. Und ich glaube, erst wenn ich das wirklich begriffen habe, dann beginnt das Leben auch ganz neu. Wird Gott mir Wirklichkeit, dann werde ich eine neue Schöpfung. Dann bin ich geschöpft, dann bin ich seine Idee. Nicht er ist meine Idee, sagt Spemann. Ja, der Philosoph Robert Spemann sagt, daran zu glauben, dass Gott ist, heißt ja nicht, dass er unsere Idee ist, sondern dass wir seine Idee sind. Ja? Und das hat mich wirklich zum Leben gebracht, dass da jemand ist, der mich will, der mich liebt, der mich annimmt und der einen Plan für mich hat. Das ist so wundervoll und dafür bin ich so unglaublich dankbar, dass ich das doch noch finden durfte, auch schon zu Lebzeiten.
Und rückblickend, was würdest du sagen, wo war Gott in deinen dunklen Jahren? Wenn man so drinsteckt, dann fühlt man sich ja Gott verlassen, ja. Aber wo ja. war Gott in deinen dunklen Jahren?
Ja, also auch da wieder in der Retrospektive, er war immer da. Ja? Er war immer da. Auch jetzt im Nachhinein habe ich gesagt, Mensch, da war das bestimmte Gespräch, da war damals das Buch, hat deine Oma aus Italien dir mein Kreuz auf die und hat dich im Grunde vor Gott hingehalten. Hinterher haben mir Menschen gesagt, die an dem Laden, den ich geführt habe, so ein Bibelkreis aus der Stadt, wir haben jahrelang für dich gebetet. Ja. Also da waren schon viele, viele Kräfte am Werke, aber ich bin wahrscheinlich einfach jemand gewesen, der diese leisen Klopfzeichen einfach nicht gehört hat. Er klopft ja immer. Er klopft bei jedem Menschen an die Herzenstür und ruft jeden auf seine Weise. Und bei mir war es so ein Pflegefall wie ich, der brauchte wahrscheinlich die richtige Keule, sonst hätte ich ihn nicht wahrgenommen. Aber er war immer da, ja, er war immer da. Heute weiß ich das, dass er eigentlich, auch gerade auch im Leid, ist er uns eigentlich auch am nächsten. Ja.
Du bist auch öfters unterwegs in Justizvollzugsanstalten mit deinen Vorträgen. Ja. Ja. Was ist dir dort ganz besonders wichtig, den Menschen zu sagen? Ich meine, du kennst viele wahrscheinlich, oder vieles kannst du auch nachempfinden, auch wenn du selber jetzt nicht straffällig geworden bist. Trotzdem denke ich, durch deinen Lebenswandel kannst du vieles nachvollziehen und kannst dich vielleicht auch auf der glücklichen Seite sehen, dass es dich nicht unter jetzt Anführungszeichen erwischt hat.
Also Josef Pieper sagt, man glaubt immer erstmal jemandem. Ja? Also der Glaube lebt vom Zeugnis. Ich glaube immer erstmal jemandem, ob der authentisch ist, ob der von dem, was er da redet, ist das wirklich etwas, wo ich als Zuhörer sage, ja, da schnappe ich ein, ich glaube ihm. Ja? Und das ist genau, wie du auch gerade den Satz gesagt hast, ist genau der Satz, den ich auch bei den Strafgefangenen sage. Ich spreche wirklich auch von Mördern, Vergewaltigern und sage, ich habe letztlich nur Glück gehabt, ja. Ich habe im Grunde genommen genauso an dieser Kante gestanden und es hätte genauso in die andere Richtung gehen können. Ich habe ein großes, Mitgefühl. Ich fühle mit ihnen. Ich weiß um die Abgründe. Ich weiß um die Dunkelheiten, in die man gestürzt ist. Ich weiß, wie man da auch hinkommt. Ich bin oft sehr, sehr traurig, wie auch wir als Christen häufig Menschen zu schnell, loslassen, verurteilen. Ich denke, das steht uns überhaupt nicht zu. Gott selbst sagt, Gott allein kennt ihr Herz und wir wissen nicht, wie diese Menschen dahin gekommen sind. Es geht manchmal darum, sie haben einmal einen Fehler gemacht und das ist der Rest ihres Lebens, sind sie dahin. Und ich gehe einfach hin und spreche mit ihnen über das Angebot der Vergebung Gottes in Christus. Und wenn ich im Gefängnis bin, sage ich ganz ehrlich, sind das eigentlich die bewegendsten Begegnungen, weil dort die Worte des Herrn nochmal ganz anders anklingen. Also wenn, ich möchte da jetzt niemanden, es sind ja auch keine Namen genannt, aber da sitzen wirklich die schweren Jungs mit Tränen in den Augen, wenn ich von der Liebe Gottes rede, wenn ich von dem rede, was Gott schenken will, jedem schenken will, egal, unabhängig von allem, was man getan hat, dass er da ist und sagt, ich biete dir meine Vergebung an. Und ich spüre dort auch ganz viele, haben dort auch in den Mauern schon, hinter den Mauern schon zu ihm gefunden. Und man erkennt sich, das ist unheimlich schön. Und ich fühle mich einfach verpflichtet, dorthin zu gehen, sowohl zu den Strafgefangenen als auch zu Jugendlichen. Ich gehe auch zu Drogen, solchen Einrichtungen, die eben mit Drogenabhängigen arbeiten und so. Und es geht einfach immer darum, dass auch letztens ein junges Mädchen aufsteht im Religionsunterricht. Ich gehe auch in die Schulen hinein Und die steht auf und sagt, ja, ich habe jetzt schon so viele Jahre Religionsunterricht und ehrlich gesagt, das glaube ich alles nicht, den ganzen Quatsch, ja. Aber ihnen glaube ich. Ja, und da ist mir erstmal so die Gänsehaut gekommen, weil da habe ich verstanden, genau das ist es, ja. Die rechte Predigt, auch das sagt Kierkegaard wieder, ist nicht, dass wir den Leuten sagen, was sie tun oder lassen sollen, ja, sondern wir sollen den Menschen erzählen, was Gott für uns getan hat. Und dann folgt automatisch Nachfolge. Nicht wir als Christen stiften den Sinn. Wir haben Sinn erfahren. Wir haben den Sinn erfahren. Und davon haben wir zu erzählen. Und davon sind wir, dazu sind wir gerufen, glaubwürdige Zeugen zu werden, zu sein und auch den Glauben zu teilen, Zeugnis zu geben. Und das versuche ich und mit meinen bescheidenen Mitteln. Und das ist meine Berufung, die ich finden durfte. Und die ist auch nicht immer einfach. Das gestehe ich auch. Es ist alles, das hat jemand mal gesagt, und diesen Satz finde ich eigentlich sehr, sehr treffend. Es ist alles schöner geworden, aber nichts einfacher.
Das ist ja auch wahrscheinlich genau das, warum die heilige Teresa von Avila einmal gesagt hat, Jesus, wenn du mit all deinen Freunden so umgehst, dann wundere ich mich nicht, dass du so wenige hast. Richtig. Also es wird ja nicht das rosige Leben dann draus.
Nein.
Ja, ich glaube, was mir so kommt, wenn du erzählst, dass du in Justizvollzugsanstalten bist, bei Jugendlichen, dass dort einfach die Glaubwürdigkeit gefragt ist. Da kann auch eine Vergangenheit, wie du sie hast, die wirklich auch sehr schmerzvoll war, sehr dunkel war, auch jetzt im rechten Sinn verstanden, bitte zu einer Schatzkiste werden, weil jemandem, der viel durchgemacht hat, dem glaubt man viel leichter. Ja. Mich hat unheimlich fasziniert, als ich dein Buch gelesen habe, wie offen du auch über deinen früheren Umgang mit der Sexualität geschrieben hast. Und da würde mich jetzt interessieren, wie siehst du auf diesem deinem Hintergrund, der du wirklich, ich würde jetzt mal sagen, dass Deluxe alles gelebt hast, die Sicht der katholischen Kirche zum Thema Sexualität?
Ja, also für mich eigentlich sehr, sehr spannend und auch interessanterweise halte ich jetzt Vorträge darüber, unter anderem ausgehend von der Theologie des Leibes von Johannes Paul II., wo ich einfach, als ich das gelesen und studiert habe, habe ich gesagt, das ist die Wahrheit. Ja, das Interessante für mich ist, dass es wird immer wieder gesagt, die Kirche sei ja so gegen den Sex, ja? Mhm. Und wie auch immer, welche Klischees, welche Vorurteile, welche Dinge da auch immer so erzählt werden. Es ist genau das Gegenteil der Fall. Es gibt niemanden, der die Sexualität so hoch und wertvoll einschätzt, wie es die Kirche tut, ja? Weil sie hat etwas mit Würde zu tun. Sie hat etwas mit Verantwortung zu tun. Sie hat etwas mit Hingabe zu tun, mit, wie die Bibel so wunderbar spricht, mit Erkennen, ja. Sie erkannte ihn in seiner Ganzheit. Ich gebe mich als Person zu erkennen. Ich offenbare mich. Oder wie Christus sich seiner Kirche gibt. Ich gebe, ja, also das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, ja. Und das spricht ja auch die Frau in der Hochzeitsnacht. Das ist mein Leib, der für dich hingeht. Das ist ja etwas so Wertvolles. Es ist das Geheimnis, wo wir auch das Geheimnis Gottes entdecken. Hingabe, Liebe. Und deswegen ist sie, glaube ich, auch so sehr beschmutzt, die Sexualität in unseren Tagen. Bei mir ist es so, ich sage den Jugendlichen vor allem auch, wisst ihr, ich sage das dann immer so ein bisschen salopp, um in ihrer Sprache noch zu sagen, wisst ihr, mir macht wegen Sex keiner was vor, ja? Ich weiß alles darüber, ja? Aber eines sage ich euch, ja? Und das ist wirklich das Entscheidende. Saint-Exupérys kleiner Prinz sagt, du bist ein Leben lang dafür verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast. Und ich muss heute gestehen, und das sind ganz, ganz schmerzhafte Momente, dass jede Begegnung sexueller Natur mit den Frauen ist heute noch in meiner Seele vorhanden. Ja? Das sind alles Geschichten, die nie weggehen. Diese Menschen sind alle, wir haben uns einander derart vertraut gemacht. Das hat etwas so was Heiliges und das geht nicht aus meiner Seele fort. Ja? Und das zeigt erstmal, wie tiefgreifend so eine Begegnung ist, wie was es eigentlich bedeutet. Und das ist nicht immer ganz einfach. Und deswegen sage ich, passt genau auf, wofür ihr euch hingebt, wie viel Würde ihr eigentlich habt. Und ich habe auch letztens auch von einer Atheistin gehört, die gesagt hat, also jetzt muss ich hier mir sagen lassen von Katholiken, wie wertvoll ich eigentlich bin, ja? Und das ist es, glaube ich, wertvoll, Würde, das wieder zu entdecken. Und ich persönlich, wie gesagt, kann nur sagen, ich bin mit dem, was die Kirche über die Sexualität sagt, völlig konform, weil ich genau weiß, wovon sie spricht.
Du hast das Thema Wunden auch angesprochen, Wunden, die dir zugefügt wurden, aber auch Wunden, die du anderen zugefügt hast. Ja. Wie gehst du heute mit diesen Wunden um? Oder wie ist es dir gelungen, diese Wunden, mit diesen Wunden, die ja ein Leben lang auch Wunden bleiben, zu leben?
Ja. Also zunächst einmal muss man sagen, für mich selbst war es erstmal ganz zentral und wichtig, die Entdeckung der Sakramente, ja. Also die Beichte zu entdecken, dieses Geschenk des Neuanfangs. Wirklich, als ich meine Lebensbeichte bei einem Priester dann nicht mehr per Internet, sondern wirklich persönlich abgelegt habe, wirklich danach zu spüren, das ist jetzt wirklich weg, das ist metaphysisch wirklich weg, das erstmal zu greifen, dass du wirklich Vergebung erfahren hast, das ist ja so unglaublich. Aber gleichzeitig dann auch zu spüren, und das meint ja Reue, das Erkennen der Wahrheit, was man bei anderen angerichtet hat, ja, an Wunden. Und auch zu erkennen, wie viele Menschen eigentlich immer auch Opfer ihrer Umstände sind. Wie viele eigentlich auch in ihre, ja, man tut sich Dinge an, weil man selbst vorher Opfer war und macht dann andere zu Opfern. Und das war für mich erstmal ganz schwierig. Und dann habe ich viele Briefe geschrieben, ich habe Gespräche geführt, habe mit jedem versucht, Versöhnung zu feiern. Das ist mir auch, also bis auf ein, zwei Menschen, Gott sei Dank mit allen gelungen. Und die Wunden aber, das muss ich sagen, die sind Narben geworden. Sie sind noch da, sie erinnern mich, aber sie sind nicht mehr offen. Mhm. Also es ist schon so, dass Gott ganz viel heil gemacht hat. Und das ist auch das, was du ansprichst, natürlich sind sie auch eine kleine Schatzkiste geworden, weil, so wie es Hildegard von Bingen mal gesagt hat, heute kann ich meine Wunden als Perlen für andere hinhalten, ja, weil ich ihnen sagen kann, ich verstehe, was du meinst, wenn du von Drogen redest, ich verstehe, was du meinst, wenn du von Patchwork redest, ich verstehe, was du meinst, wenn du von Depressionen sprichst, ich verstehe, ja, also im Grunde sind diese Wunden heute meine Perlen, die ich den Menschen geben kann. Aber das ist alles nur möglich, und das muss man halt auch sagen, wenn ich Jesus erst in mein Leben einlasse. Er selbst respektiert uns so sehr, dass wenn wir mit dem Scherbenhaufen weiterlaufen wollen, unseres Lebens, dann bleibt das ein Scherbenhaufen. Wenn wir ihnen aber sagen, doch Herr, ich lasse dich ein, dann macht er aus dem Scherbenhaufen ein wunderbares Mosaik oder ein wunderbares, schönes Kirchenfenster, was in alle Richtungen neu ausstrahlt.
Ich möchte an dieser Stelle auch noch kurz ein anderes Thema ansprechen, nämlich es hat mit der Heilung dieser Wunden auch zu tun. Du schreibst in deinem Buch, dass du auch in Therapie gegangen bist. War das Buch eigentlich auch von dir her gesehen so eine Sache der Therapie? Hast du dich dadurch auch selbst therapiert?
Ja, also
als Baustein jetzt.
Auf jeden Fall. Letztlich war es erstmal nur gedacht als eine Hilfe, mein Leben zu bewältigen. Als ich die Diagnose bekam, Burnout-Syndrom, nochmal, obwohl ich dann schon 2 Jahre Christ war, war das für mich zunächst erst einmal ein Schock. Und ich dachte, wie, ich bin doch jetzt Christ, habe doch jetzt den lieben Gott in der Tasche, wie kann ich denn jetzt noch krank sein und so. Ja, man hat ja noch so seltsame Vorstellungen, wenn man frisch und jung im Glauben ist, dass man dann meint, es könne einem jetzt nichts mehr passieren. Im Grunde ist das ja auch so, aber ein paar weltliche Dinge sind da dann doch schon noch zu bewältigen. Und das hatte wirklich etwas erstmal damit zu tun, das Hinabsteigen erst einmal in seine Wahrheit. Und ich musste an meiner ganzen Lebensgeschichte arbeiten, und da kamen so viele Erinnerungen hoch. Und das war letztlich auch von Gott so gewollt, dass ich erstmal alles rausschreibe, diesen ganzen Schmerz, diese ganze Geschichte, dass ich ihr eine Gestalt gebe, dass ich mich ausdrücke. Und das war eine Form erst einmal der Therapie, des Schreibens. Und ich bin auch gleichzeitig in psychotherapeutische Behandlung gegangen, einfach weil ich jemanden brauchte, der mir erst einmal ganz neutral hilft, die Dinge, ohne sie zu bewerten, anzuschauen, helfen sie zu sortieren, okay, das passt jetzt dahin, das gehört da in die Familiengeschichte, das gehört dahin. Und das hat mir unglaublich geholfen, erst einmal einen Überblick zu bekommen, ja. Je mehr Bewusstheit, je mehr Freiheit. Je mehr Freiheit, je mehr Verantwortung. Das war erst einmal für mich ganz entscheidend, diese Wege zu gehen. Die Dinge wirklich ganz ehrlich anzuschauen. Das gelang mir erst, als ich wirklich Gott in meinem Leben hatte, der gesagt hat, schau sie dir jetzt an, jetzt haben sie keine Macht mehr über dich. Ja? Und nur ein Satz vielleicht dazu noch. Ich möchte immer allen Menschen raten, gerade auch Christen. Ich höre das leider sehr häufig. Du musst nur genug beten und wenn du nicht gesund wirst, dann hast du nicht genug gebetet und so. Ich glaube, das ist absoluter Quatsch. Ja, Gott ist Mensch geworden, weil er als Mensch zu uns kommen wollte. Und er will auch weiterhin durch die Menschen zu uns kommen. Ja. Und deswegen denke ich, dass solche Dinge alle ihre Wichtigkeit und Wertigkeit haben, wenn uns Menschen geschenkt werden, die uns auf dem Weg helfen, noch weiter in unsere Wahrheit zu kommen, noch mehr in die Beziehung zu Gott zu kommen. Ich glaube, dass es einfach Menschen sind, die auch von Gott einfach uns zur Verfügung gestellt werden.
Da danke ich dir von ganzem Herzen. Auf diesen Punkt wollte ich nämlich gerade noch kommen, ja, und wollte hinaus, weil es wirklich in, ich sag's jetzt mal gut, katholischen Kreisen, es, ja, soll jetzt nicht irgendwie abwertend gemeint sein, aber doch, dass man auf die Meinung trifft, man hat nicht genug gebetet oder zu viel gesündigt oder was auch immer, wenn man einen Psychotherapeuten braucht. Also hier vielleicht auch, dass man es wirklich nicht ausspielen kann. Es braucht beides.
Ich habe es auf eine Kurzformel gebracht mal. Psychotherapie hilft. Gott heilt.
Wunderbar. Ja, ja, genau. Ich bleibe kurz bei der Psychotherapie. Da gibt es nämlich einen Satz, der mich sehr fasziniert, den ich auch gelesen habe, nämlich, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Was sagst du aus deiner Sicht heute dazu?
Ja, also es gibt einfach viele Leben, die einfach nicht gut anfangen. Aber das heißt nicht, dass sie nicht gut enden können. Ja, also das hat etwas eben damit zu tun, dass man irgendwann sich damit versöhnen kann, dass man, wenn man Gott plötzlich entdeckt, dass man sieht, Mensch, man hat ja eigentlich einen ganz anderen Vater. Häufig projizieren ja viele von uns auch so, dass ihr Vaterbild oder ihr Elternbild auf den lieben Gott und auf Gott selbst und sagen, oh Gott, wenn der so ist, dann will ich mit dem nichts zu tun haben. Ja, aber wenn man Gott wirklich kennenlernt und spürt, wie der ist, was er ist, wie gut er uns, wie gut er ist, wie groß er ist, wie heilig, dann kann man einfach auch irgendwann sagen, mein Gott, dann kann ich auch meinen Eltern jetzt vergeben. Dann sehe ich, natürlich sind die auch nur Menschen, die ihr Bestes versucht haben und sind auch nur Opfer ihrer Umstände. Man kann sich versöhnen und man kann wieder, und das ist ja das Wunderbare, wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Also ich bin jetzt ein Kind Gottes, ja. Ich bin ein Kind, das seine Kindheit im Hofstaate Gottes lebt, ja, des Vaters. Und das ist etwas Wunderbares und das ist das Große an unserer Botschaft, ja.
Dario, nun begegnet einem Gott ja nicht jeden Tag so eindrücklich wie dir damals im Auto. Wie gelingt es dir heute oder wie kann es gelingen, mitten im Berufs- und Familienalltag diese Beziehung zu Gott, diese Erfahrung mit Gott auch aufrechtzuerhalten?
Ja, also ich denke, da ist auch ist ganz wichtig. Also Alltag ist auch immer Liturgie. Liturgie heißt ja eigentlich Gottesdienst an uns, ja. Also er will eigentlich uns dienen durch seine Liebe. Er will uns verwandeln und sich dessen immer wieder bewusst zu machen. Morgens früh aufzustehen, vor sein Antlitz zu treten und zu sagen, hier bin ich, Herr, hier stehe ich, ich bin bereit. Das ist etwas, was ich mir einfach auch ganz diszipliniert einfach versuche zu erhalten, indem ich täglich die Evangelium Tag für Tag lese ich die jeweilige Bibelstelle, gehe mit der sozusagen schwanger durch den Tag, betrachte diese Bibelstelle, bin im Gebet, bin eigentlich immer verbunden mit ihm, eigentlich auch von Herzen immer wieder im Gespräch. Er ist für mich eigentlich ja einfach da, wie ein Freund, wie ein guter Freund, wie ein der mich stets begleitet. Und man braucht auch sicherlich immer mal wieder Momente der Stille, die man sich auch schaffen muss im Alltag. Und ansonsten ist es wirklich, ja, Bibellektüre, Gebet, auch die Heilige Messe. Das sind alles Dinge, Sakramente, die für mich heutzutage selbstverständlich geworden sind. Also ich gehe auch so alle 4 Wochen zur Beichte jetzt. Es ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Es ist kein Müssen, sondern es ist ein Können, ein Dürfen. Ja? Und das gibt mir unheimlich viel Kraft und es ist auch Wirklichkeit. Also es ist halt, für mich ist es ganz wichtig so, wenn viele Menschen auch noch einfach da noch ein bisschen davor stehen und manchmal noch nicht so richtig wissen und darüber nachdenken. Fakt ist, der Glaube wird Wirklichkeit, wenn wir ihn tun, nicht wenn wir ihn denken. Ja, dann werden wir erfahren, was es heißt, leben mit dem lebendigen Gott. Ja, wenn du einfach losgehst, wenn du manches, hat auch C.S. Lewis mal geschrieben, wenn du manches auch noch nicht verstehst, ja, stell dich erst einmal dazu und mach, was andere tun, ja, was die anderen tun. Und du kommst immer tiefer in dieses Geheimnis hinein. Und ich persönlich habe für mich diesen Weg gefunden. Das heißt aber noch lange nicht, dass das für jeden gleich ist. Da gibt es, so wie die Papst Benedikt so schön auch in einem seiner Bücher sagt, gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Ja, da ist ganz unterschiedlich auch der, denke ich, der Weg der Menschen, wie sie zu ihm kommen oder wie sie auch mit ihm leben.
Ein Blick auf die Uhr, Dario, sagt dir von ganzem Herzen Dankeschön und vergelt's Gott, dass du heute bei uns zu Gast warst, dass du so offen auch über dein Leben erzählt hast.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich, Doris. Es war wirklich eine unglaublich schöne und wertvolle Begegnung, auch wenn es nur per Telefon war. Aber ich denke, es war das Allerwichtigste, glaube ich, dass wir über den gesprochen haben, um den es wirklich geht. Und da möchte ich alle nur ermutigen, machen Sie sich wieder auf die Suche. Wir sind Suchende, wir sind geistige Wesen. Die Sehnsucht ist in unsere Herzen geschrieben und sie geht nicht ins Leere. Wer wirklich sucht, der wird auch finden.
Ein wunderbares Schlusswort. Ja, liebe Zuhörer, Exzess, meine zwei Leben. Zu Gast war Dario Pizzano. Sie können diese Sendung nochmals hören, wenn Sie sich einen CD-Mitschnitt bei den Kollegen vom CD-Dienst bestellen unter der 08323 9675120. Oder Sie laden sich die Sendung dann ab morgen in unserem Podcast- und Download-Angebot runter von der Seite www.horeb.org. Dario Pizzano war heute zu Gast. Seine zwei Leben hat er erzählt. Aus seinen zwei Leben muss man schon sagen. Ich möchte an den Schluss einen Satz stellen, den er geprägt hat, beziehungsweise er stammt nicht von ihm, aber er kommt in seinem Buch vor. Erst als ich Gott erkannte, wurde ich Mensch. Dass wir Gott immer mehr erkennen und dadurch auch immer menschlicher werden, immer mehr zu dem Menschen werden, der als den er uns gedacht hat. Das wünsche ich Ihnen von Herzen und wünsche Ihnen weiterhin viel Freude mit dem Programm von Radio Horeb. Alles Gute, Gottes Segen, das wünscht Ihnen Doris Frey.